Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich, herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Die Vergangenheit ist ein Vermächtnis, ein Geschenk und eine Last. Manchmal auch alles zusammen. Nur eines ist sicher, sie lässt sich nicht umgehen. Jill Lepore hat diese Erkenntnis aufgeschrieben, als sie an ihrem Buch »Diese Wahrheiten« arbeitete. Darin rollt die US-amerikanische Historikerin und Essayistin die Geschichte ihres Landes mit all ihren prägenden Ereignissen und Akteuren auf. Wir stellen es Ihnen heute vor. Doch Lepores Einschätzung wird wohl auch der polnische Historiker und Publizist Kazimierz Wojcicki teilen können. Er hat ein Buch geschrieben, das sich mit dem Massaker von Wolhynien beschäftigt, bei dem 1943 die ukrainische Aufstandsarmee 100.000 Polen ermordete. Die Erinnerung daran belastet die Nachbarschaft der beiden Länder bis heute schwer. Wojcicki bietet in seinem Buch neue Lösungsansätze. Außerdem bei Andruck beschäftigt uns das Buch Clean Meat der Journalistin Nadine Filko und das der beiden Strafverteidiger Mehmet Daimergüller und Ernst von Münchhausen. Mangelhaft heißt es und will nicht nur ein Reiseführer durch deutsche Gefängnisse sein, sondern vor allem eine Streitschrift gegen den sicherheitspolitischen Populismus. Nationalgeschichte ist bei Historikern seit den 90er Jahren ja zunehmend aus der Mode gekommen. Die Wirtschaft, die Kultur, alles ist längst über Grenzen hinweg miteinander verflochten. Und dann die Erfahrungen mit der Globalisierung. Da scheint die Vorstellung irgendwie aus der Zeit gefallen, dass sich ausgerechnet Geschichte im Rahmen von Nationalstaaten abgespielt hat. Jill Lepore, Professorin für amerikanische Geschichte an der Harvard University, hat sich einmal als stur bezeichnet. Denn sie hat es trotzdem getan. Sie hat vor 2 Jahren in den USA ein Buch vorgelegt, in dem sie, so der Untertitel, die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika erzählt. Immer von der Frage begleitet, was ist geworden aus dem Land, das bei seiner Gründung 1776 der Welt ein leuchtendes Beispiel in Sachen Menschenrechte, Gleichheit und Volkssouveränität geben wollte. Das Buch hat in den USA viele Leser gefunden und ist nun auf Deutsch erschienen. Diese Wahrheiten heißt es und Michael Kuhlmann hat es gelesen. Er beginnt seine Besprechung mit jenen Worten aus der US-Unabhängigkeitserklärung, die Jill Lepore in ihrem Titel aufgreift.
Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geboren sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet worden sind, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glück.
Beginnend mit diesen Wahrheiten setzten sich die USA am 4. Juli 1776 ab von Großbritannien. Das erste revolutionäre Staatswesen im Geist der Aufklärung schien Gestalt anzunehmen. Aber konnte ein solcher Staat funktionieren? Darüber gab es schon unter den Gründervätern Streit. Und aus Jill Lepores Sicht wurden damit zeitlose Fragen der amerikanischen Geschichte aufgeworfen.
Kann eine politische Gesellschaft wirklich durch Überlegung und Wahlen gelenkt werden, anstatt durch Zufall und Gewalt, Vorurteile und Täuschung? Gibt es irgendeine Übereinkunft zur politischen Ordnung, durch die es einem Volk ermöglicht wird, sich selbst zu regieren, gerecht und ehrlich und als Gleichberechtigte durch die Ausübung von Urteilskraft und Fürsorge?
Mit Blick auf die USA des 21. Jahrhunderts fällt Jill Lepores Antwort auf diese Fragen verheerend aus. Zunächst aber zum Aufbau dieses beeindruckend kenntnisreichen und doch gut lesbaren Buches. Lepores Darstellung setzt ein mit der Landung Kolumbus im Jahre 1492. Vor allem aber blickt sie auf die Zeit seit der Unabhängigkeit, knapp 300 Jahre später. Heutige Konflikte waren da schon vorgezeichnet. George Washington antwortete darauf 1796 mit einem eindringlichen Appell an die Amerikaner, ihren politischen Verstand zu nutzen.
Washingtons Abschiedsrede hat etwas Herzzerreißendes an sich. Mit ihrem Glauben an Vernunft, Erfahrung und Wahrheit. Das Wort Leidenschaft und Varianten dieses Begriffs tauchen in der Abschiedsrede 7-mal auf. Sie ist für ihn der Ursprung eines jeden Problems. Die Vernunft ist die einzige Abhilfe.
An Washingtons Landsleute gewandt allerdings war das zu einem guten Teil in den Wind gesprochen. Mochte die Verfassung von Gleichheit und Menschenrechten reden, in der Praxis verteidigten besonders südliche Bundesstaaten mit Zähnen und Klauen die Sklaverei. Bekanntlich blieb die gesellschaftliche Gleichberechtigung der Afroamerikaner bis heute ein frommer Wunsch. Jill Lepore erzählt diese finstere Geschichte bis in die Gegenwart. Sie ergänzt die Darstellung bekannter Ereignisse und Entwicklungen durch viele Details und historische Zitate. Die Gleichberechtigung der Frauen in den USA ist das zweite Emanzipationsthema, das Jill Lepore umtreibt. Beginnend mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aber überlagerte ein Problem alle anderen, die Zerstörung von Amerikas politischer Kultur. Im Kontext der Debatten um schwarze Gleichberechtigung und Vietnamkrieg beobachtet die Autorin, wie die Attacken hitziger wurden, die Klüfte tiefer und tiefer. Bald wurde immer weniger um Sachfragen gestritten, sondern man versuchte, den Gegner moralisch niederzumachen oder die eigenen Interessen vor Gericht durchzusetzen.
Nahezu gleichzeitig begannen sowohl die Linke wie auch die Rechte, die beide nicht bereit waren, Widerspruch zu dulden, mit der Zerstörung von Strukturen, die unvoreingenommene Debatten förderten. Die Linke unterwanderte die Universitäten, die Rechte unterwanderte die Presse. Die Reagan-Regierung erreichte 1987 endlich die von ihr seit langem angestrebte Aufhebung der Fairness-Doktrin. Die Aufhebung hatte zur Folge, dass Sender, die mit einer Lizenz der Bundesregierung arbeiteten, nicht mehr verpflichtet waren, ihr Programm am öffentlichen Interesse auszurichten oder in ihrer Berichterstattung gegensätzliche Standpunkte zu berücksichtigen.
Damit war die Bahn frei für jene unzähligen, meist konservativen Talk-Radios, die aus Lepores Sicht das Klima mit vergiftet haben. Es war ein Eldorado für Meinungsforscher, die nicht mehr fragten, wie die Menschen dachten, sondern mit deren Hilfe die Politstrategen erkundeten, wie man die Menschen am geschicktesten manipulieren konnte. So wurden brisante Fragen bewusst als umstritten inszeniert. Beispiel die Waffengesetzgebung.
Für Politiker und Politikstrategen war es wichtig, dass diese Fragen ungelöst blieben. Rechte als immerfort gefährdet darzustellen, ist genau das, was Wählerstimmen einbringt.
Und was die vergötterte Einschaltquote hochtreibt. So zieht Jill Lepore eine düstere politisch-kulturelle Bilanz gerade der letzten 5 Jahrzehnte. Das unregulierte Internet und die sozialen Medien hätten die vorhandenen Trends weiter verstärkt. Populismus etwa hat es auch in den USA schon immer gegeben. Und er war erfolgreich. Lepore wirft etwa ein Schlaglicht auf das frühe 19. Jahrhundert. 1829 wurde mit Andrew Jackson ein politischer Anfänger und notorisch gewaltaffiner Rassist zum Präsidenten gewählt. Ein Mann, von dem sein Vorgänger John Quincy Adams behauptete, Jackson sei so dumm, dass er kaum seinen eigenen Namen schreiben könne. Für die Zukunft hält sich die Autorin mit ausdrücklichen Empfehlungen zurück. Aber unverkennbar setzt sie ebenso auf die politische Vernunft ihrer Landsleute, wie es einst George Washington tat. Die politische Existenz der USA sei nun einmal geprägt von Dynamik und Unwägbarkeiten.
Eine Nation, die durch eine Revolution entstanden ist, wird für alle Zeit mit dem Chaos kämpfen. Eine Nation, die auf allgemeinen Menschenrechten beruht, wird mit den Kräften des Partikularismus ringen. Eine Nation, die eine Adelshierarchie stürzte, nur um sie durch eine Hierarchie des Reichtums zu ersetzen, wird niemals zur Ruhe kommen. Eine Nation von Einwanderern kann ihre Grenzen nicht schließen.
Die Autorin zeigt sich als Fürsprecherin des Liberalismus im besten Sinne. Eines Liberalismus, der von den Amerikanern erwartet, dass sie als Staatsbürger nicht hinter 300 Jahre europäischer Aufklärung und hinter die eigene Verfassung zurückfallen. Zwar muss man bei Lepore manchmal darauf achten, ob der Faktenfülle während des Lesens den roten Faden nicht zu verlieren. Aber für ein besseres Verständnis von Politik und Gesellschaft der heutigen USA hat Jill Lepore ihren Lesern eine exzellente Handreichung vermittelt, auch wenn die Erkenntnisse aus diesem Buch nichts für schwache Nerven sind.
Meint Michael Kuhlmann über das Buch von Jill Lepore. Diese Wahrheiten, eine Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Aus dem Englischen wurde das Buch von Werner Roller übersetzt und ist bei C.H. Beck erschienen. 1120 Seiten kosten 39,95 €. Wenn Sie sich jetzt nicht zutrauen, dieses stattliche Buch in absehbarer Zeit zu bewältigen, dann warten Sie doch einfach noch 2 Wochen. Denn am 17. Februar erscheint Lepores neues Buch, dieses Amerika. Es ist ihr Manifest für eine bessere Nation, wie der Untertitel heißt. Darin fordert Le Pore unter anderem auf 158 Seiten die liberale Elite, zu der sie sich ja auch zählt, dazu auf, den Rechtspopulisten endlich eine ihrer Lieblingsvokabeln streitig zu machen, nämlich die der Nation. Die Denkschrift kostet dann 14,95 Euro und erscheint ebenfalls bei CH Beck. Fleisch essen, ohne dass dafür Tiere sterben müssen, klingt jetzt erstmal gut, gerade fürs schlechte Gewissen. Clean Meat, wie dieses moderne Fleisch genannt wird, stammt aus dem Labor und wird aus Zellkulturen gezüchtet. Die Journalistin Nadine Filko wollte genau wissen, was dahinter steckt, wo die Zukunftschancen liegen und ob das Ganze wirklich so tier- und umweltbewusst ist, wie suggeriert. Für ihr Buch hat Filko viele Menschen getroffen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ernährungsexperten, Firmengründer, Aktivisten und Industrievertreter. Immer dabei im Blick die Potenziale für Gesellschaft und Umwelt. Jantje Hannover hat ihr Buch gelesen und ist überzeugt, es kann eine Debatte anstoßen, die dringend geführt werden muss.
Der Titel Clean Meat stehe für viel mehr als einfach nur sauberes Fleisch, sagt die Autorin. Clean Meat bezeichne für sie einen anderen Umgang mit Natur, mit Tieren und der Ernährung und den Wandel einer ganzen Industriebranche, so Nadine Filko. Tatsächlich hat das saubere oder von manchen Herstellern gar als unschuldig titulierte Fleisch genügend Potenzial, das milliardenschwere Geschäft der Ernährungsindustrie weltweit durcheinander zu wirbeln. Es könnte zum Beispiel den Ausstieg aus der unpopulären Massentierhaltung einläuten, meint die Autorin.
Ich glaube, jeder von uns weiß mittlerweile, was für Probleme mit dem Fleischkonsum zusammenhängen, aber keiner baut das so in seinen Alltag ein. Also ich muss gestehen, ich bin auch Fleischesserin und esse immer noch Fleisch, was man vielleicht nicht konsumieren sollte. Deswegen denke ich, dass es an der Zeit ist für einen Wandel, weil ich glaube, dass wenn der von der Industrie auch geleitet werden würde und uns so ein bisschen aufgezwungen würde, wenn man das so sagen darf, dass es dann auch einfacher wäre.
Tatsächlich ist dieser von der Industrie geleitete Wandel längst eingeläutet. Unternehmen wie die Rügenwalder Mühle oder Wiesenhof haben schon seit vielen Jahren vegane Fleischalternativen im Sortiment. Zusätzlich zum traditionellen Geschäftsmodell mit Schlachttieren. In ihrem Buch stellt Nadine Filko jedoch vor allem Start-ups und mittelständische Unternehmen in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen. Zum Beispiel die niederländische Firma Moser Meat, deren Chef Mark Post schon 2013 unter großem Medienrummel einen Burger aus Fleisch vorgestellt hat, das im Labor durch Zellvermehrung gewachsen ist. Clean Meat schmeckt lecker und ist bekömmlich. So befanden es jedenfalls die Testesser. Die Hersteller erwarten darüber hinaus, dass das Fleisch aus dem Labor gesünder ist. Zum Beispiel, weil es keine Medikamentenrückstände enthält. Der Haken dabei: Im Burger von 2013 steckten Entwicklungskosten von 250.000 Euro pro Stück. Inzwischen kann das Produkt für etwa 9 Euro angeboten werden. Für einen Burger immer noch viel zu teuer. Beim Wettlauf der Firmen, die Clean Meat entwickeln, geht es nun also vor allem darum, mit weiteren Erfindungen und Tricks die Produktionskosten auf ein marktfähiges Niveau abzusenken. Längerfristig soll die Produktion dann das Labor verlassen und Fleisch in einer Art Brauverfahren in großer Menge in Bottichen heranwachsen. Die Start-ups für Clean Meat sitzen vor allem in Israel und den USA. Aber auch die Niederlande, die Türkei, Großbritannien, Deutschland und andere mischen mit. Für Investoren, gerade auch aus der Ernährungsindustrie, sind diese Firmen eine interessante Geldanlage. Als freiberufliche PR-Beraterin kennt Filko diese Klientel. Sie bringt viel Verständnis und sogar Bewunderung für ihre Protagonisten auf.
Es sind eben Wegbereiter für das Ernährungssystem, das wir meinen Recherchen zufolge ja ändern müssen in irgendeiner Form, alleine schon aufgrund der Kapazitäten und Ressourcen, die gar nicht da sind bei dem Bevölkerungswachstum. Und damit sind sie für mich Pioniere. Und das sind halt Menschen, die Innovationen vorantreiben, die einen inspirieren und die einen auch ein bisschen antreiben, diese Veränderungen mitzuleben.
Nadine Filko spielt in ihrem Buch die Rolle der engagierten Beobachterin und sie lässt den Leser an ihrem persönlichen Erkenntnisprozess teilhaben. Als leidenschaftliche Fleisch- und Käseesserin verordnet sie sich selbst eine einwöchige vegane Diät. Die bricht sie dann ab, als sie schwanger wird. Nadine Filko analysiert die Auswirkungen des Massenkonsums auf die Umwelt und das Marktpotenzial von veganen und im Labor produzierten Fleischalternativen. Dafür spricht sie mit vielen jungen und einigen älteren Unternehmern und Unternehmerinnen, mit Agrarexperten und Marktforscherinnen. Sämtliche Gesprächspartner werden in wörtlicher Rede zitiert, was stellenweise den Lesegenuss schmälert und zwangsläufig auch in Wiederholungen mündet. Essen dient in den reichen Ländern vor allem dem persönlichen Genuss. Und dafür sollte kein Tier mehr sterben müssen, versprechen die Clean Meat Pioniere. Zusätzlich wecken sie Hoffnungen, Fleisch sehr viel umweltfreundlicher herzustellen, als das in der modernen Tiermast möglich ist. Experten erwarten enorme Einsparungen beim Wasserverbrauch, bei Düngemitteln für die Futterproduktion, bei Medikamenten wie Antibiotika und weniger Treibhausgase. Aber handfeste Daten liegen zu den meisten Punkten noch nicht vor, räumt Filko ein.
Der Tierschutz und die Landnutzung, das sind so die zwei Punkte, die da auf jeden Fall am wichtigsten sind. Und im Tierschutzbereich gibt es natürlich dieses Problem mit dem Kälberserum, aber daran arbeiten die Unternehmen. Also es gibt viele, die schon sagen, die haben schon Alternativen entwickelt. Sie verraten natürlich nicht, was da drin ist.
Kälberserum wird bisher genutzt, um Zellkulturen zu vermehren. Es wird aus dem Herzen eines lebenden Embryos abgezapft. Kalb und Mutterkuh werden dabei getötet. Daher widerspricht die Produktion mit dem Serum in krasser Weise dem Anspruch der Clean Meat Hersteller, weniger Tierleid zu produzieren. Doch es scheint Lösungen zu geben, über die der Leser allerdings nichts erfährt. Genauso wenig wie darüber, wie genau und aus welchen Nährmedien Clean Meat eigentlich hergestellt werden soll. Hat die Autorin zu viel Respekt vor dem Geschäftsgeheimnis ihrer Gesprächspartner?
Ich wollte für den Leser gar nicht so ins Detail gehen, wie jetzt dieses Fleisch entsteht, weil das Wichtige für mich war eben, hat es das Potenzial zu verändern, wie wir Fleisch essen, wie wir das System betrachten und was verändert sich da? Will der Verbraucher das? Das waren für mich die Fragen, die relevant waren.
Das Buch Clean Meat stößt eine Debatte an, die dringend geführt werden muss. Ob das saubere Fleisch allerdings tatsächlich umweltfreundlich ist und ob die Verbraucher es auch kaufen wollen, bleibt abzuwarten.
Jantje Hannover war das über das Buch von Nadine Filko, Clean Meat, Fleisch aus dem Labor. Die Zukunft der Ernährung? Es ist bei Langen und Müller verlegt, zählt 224 Seiten und kostet 18 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Mehmet Daimer-Güller ist vielen als engagierter Nebenklageanwalt im NSU-Prozess ein Begriff. Doch schon 2015 ging sein Name durch die Presse der Republik. Vor dem Landgericht Lüneburg wurde damals gegen Oskar Gröning verhandelt. Der Buchhalter der SS im Vernichtungslager Auschwitz war wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 300.000 Fällen angeklagt und Daimer-Güller vertrat einige der Nebenkläger, wie auch der Rechtsanwalt Ernst von Münchhausen. Ihr engagiertes Plädoyer damals dafür, wie wichtig es für Ihre Mandanten sei, dass auch heute noch hochbetagte Täter zur Rechenschaft gezogen werden, wurde damals viel diskutiert. Nun haben die beiden ein weiteres Herzensthema angepackt und nehmen in Mangelhaft den deutschen Strafvollzug in den Blick. Matthias Becker hat es für Andruck gelesen.
Im Volksmund heißt das Gefängnis wegen seiner Architektur auch Café Achteck. In der Mitte thront ein großer Turm, von dem vier Magistralen abgehen, in denen sich die Zellen befinden. Nicht nur wegen des Turms, sondern insbesondere wegen der zinnenbekrönten Außenmauern und des Haupttors erinnert das Gebäude an eine mittelalterliche Festung.
So klingt es also, wenn erfahrene Rechtsanwälte ein Gefängnis beschreiben, in diesem Fall die Justizvollzugsanstalt Bruchsal in der Nähe von Karlsruhe, wie in einem Reiseführer.
Das Freizeitangebot reicht von kulturellen und religiösen Veranstaltungen bis hin zu Sportveranstaltungen. Auch gibt es einen Kraftraum und eine Sporthalle. Die Zellen haben, zumindest in einem älteren Trakt, lediglich kleine Fenster. Diese liegen dann auch noch so hoch, dass man nicht nach draußen schauen kann. Grundsätzlich werden das Essen und die allgemeine Versorgung als gut empfunden.
Mehmet Daimer-Güller und Ernst Freiherr für Münchhausen, bekannte Strafverteidiger und Publizisten, legen mit ihrem Buch Mangelhaft tatsächlich so etwas wie ein Baedeker für die bundesdeutsche Knastlandschaft vor. Markante Gefängnisse werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt, von der JVA Bautzen bis zur JVA Waldheim, launig und mit hoher Anekdotendichte beschrieben. Die Autoren weisen auf Sehenswürdigkeiten und historische Begebenheiten hin, sie geben Tipps, die dem Besucher die Orientierung erleichtern, und sogar ein Glossar mit gängigen Knastausdrücken hilft bei der Verständigung mit den Insassen. Vielleicht entstand dieses Buch ja tatsächlich, weil die beiden Anwälte ihren verurteilten Mandanten etwas in die Hand drücken wollten, um sie auf eine bevorstehende Freiheitsstrafe vorzubereiten. Diesen Zweck erfüllt das Buch jedenfalls hervorragend. Für Leserinnen und Leser, die keinen Zwangsurlaub auf Staatskosten planen, ist es ebenfalls geeignet. Allerdings müssen sie etwas Geduld aufbringen. Denn anstatt die Dauerkrise des Strafvollzugs in Deutschland zu analysieren und ihre politischen Ursachen aufzuzeigen, verlassen sich die Autoren ganz auf die Überzeugungskraft ihrer Beschreibung.
Zu beobachten ist ein anschwellender Chor jener, die Klartext reden, die ein Ende der Geduld fordern, die vor No-Go-Areas warnen. Kurz gesagt, die Schluss machen wollen mit der Kuscheljustiz. Hier artikuliert sich eine Stimme, die eine Abkehr von den strafrechtlichen Reformen der 70er Jahre verlangt. Jenen Reformen, die den Fokus weg von der Strafe als Vergeltung für begangene Verbrechen hin zur Prävention und Resozialisierung des Verurteilten vollzogen. Jene, die über Wellness-Gefängnisse schwadronieren, haben meistens noch nie ein Gefängnis auch nur aus der Nähe gesehen.
So verbirgt sich in diesem Gefängnisreiseführer eine Streitschrift gegen den sicherheitspolitischen Populismus. Die Autoren zeigen, dass die Verhältnisse hinter Gittern im vergangenen Jahrzehnt eher schlechter geworden sind. Das liegt auch am allgegenwärtigen Spardruck und Personalmangel, der zum Beispiel in Berlin drastische Folgen hat.
Es gibt Teilanstalten in Tegel, die zeitweise nur mit der Hälfte des Personals arbeiten. So bleiben die hafteigenen Betriebe einfach geschlossen, wenn nicht genügend Personal für die Aufsicht zur Verfügung steht. Die Gefangenen gehen dann nicht zur Arbeit, sondern bleiben in ihren Zellen. 23 Stunden am Tag.
Heute kosten Bewachung, Unterbringung und Versorgung eines Gefangenen durchschnittlich 118 Euro am Tag. Diese Tageshaftkosten unterscheiden sich deutlich von Bundesland zu Bundesland. Aber der Druck, Ausgaben zu senken, ist überall zu spüren. In einigen Anstalten werden deshalb Versorgung, Reinigung und teilweise sogar die Bewachung von Privatfirmen abgedeckt. Es gibt weniger Angebote in den Bereichen Ausbildung, Therapie und Sport. Hinzu kommt, dass Dominanz und Hierarchie unter den Gefangenen eine wichtigere Rolle spielen als früher, berichten Mehmet Daimer-Güller und Ernst Freiherr von Münchhausen.
Gerade in Jugendhaftanstalten besteht ein massives Gewaltproblem. Inhaftierte berichten, dass man zwei Möglichkeiten hat. Entweder schließt man sich einer Unterdrückergruppe an oder man hat als Einzelgänger nichts zu lachen. Zum Alltag gehört auch, dass sich schwächere Gefangene die Gunst aggressiver Mitinsassen mit Geschenken erkaufen, um sich vor Misshandlungen zu schützen.
Mangelhaft ist ein ungewöhnliches Buch über den Strafvollzug. Es liefert viele interessante Fakten, Zahlen und Begebenheiten, ordnet sie aber leider kaum ein. Mehmet Damagüler und Ernst Freier von Münchhausen sind Justiz-Insider. Sie wollen Laien und Außenstehenden ihre Vorurteile und Illusionen nehmen.
Wie eine Gesellschaft tickt, wie menschlich oder mitfühlend sie ist, erkennt man am Umgang mit den Ausgestoßenen. Die Beschreibung der Haftanstalten bietet nicht nur einen Blick auf den Alltag der Insassen, wichtiger noch, gestattet sie einen klaren Blick nicht auf das, was wir gern laut unserem Selbstverständnis wären, sondern auf das, was wir sind.
Und so ist das Buch, trotz des abgebrühten, manchmal beinahe zynischen Tonfalls, auch ein Plädoyer für einen besseren, humaneren Strafvollzug und damit lesenswert.
Meint Matthias Becker über das Buch von Mehmet Damagüler und Ernst von Münchhausen. Mangelhaft. Hinter den Mauern deutscher Gefängnisse. Es ist im Blessing Verlag erschienen. 272 Seiten, 22 Euro. Polen und Ukrainer haben einiges gemeinsam. Beide Nationen mussten lange für einen eigenen Staat kämpfen. Beide zahlten im 20. Jahrhundert einen unvorstellbar hohen Blutzoll. Und beide fühlen sich heute wieder vom großen Nachbarn im Osten, von Russland, bedroht. Eigentlich also müssten sich die beiden Nachbarn ganz gut verstehen, sollte man meinen. Und doch wurde das Verhältnis zwischen Polen und Ukrainern in den vergangenen Jahren eher schlechter. Grund ist die gemeinsame Geschichte. Der polnische Historiker und Publizist Kazimierz Wojcicki möchte das nun mit einem Buch ändern und wirbt für gegenseitige Empathie. Bislang ist es nur auf Polnisch erschienen und heißt übersetzt eine kurze Geschichte der UPA, also der ukrainischen Aufstandsarmee für Polen. Doch die Botschaft des Buches will dort nicht jeder hören. Florian Kellermann.
Die meisten Ukrainer verstehen nicht so recht, warum das Verhältnis zu den polnischen Nachbarn abgekühlt ist. Viele Polen dagegen haben darauf eine einfache Antwort. Die UPA, die ukrainische Aufstandsarmee. Angehörige dieser Armee haben 1943 schlimme Massaker an polnischen Zivilisten verübt. Das sogenannte Massaker von Wolhynien, bei dem etwa 100.000 Polen ermordet worden sein sollen. Der Vorwurf aus Polen: Die Ukrainer seien nicht bereit, sich dieser Verantwortung zu stellen. In seinem Buch stellt der Historiker Kazimierz Wojcicki fest:
Und das ist erstaunlich, dass es leichter war, eine Versöhnung zwischen Polen und Deutschen zu erreichen, als zwischen Polen und Ukrainern. Das ist deshalb erstaunlich, weil die Zahl der Opfer in Wolhynien 1943 erheblich niedriger ist als die Zahl der Opfer, die Polen durch das Dritte Reich zu beklagen hatte. Auch als die Zahl der Opfer durch sowjetische Repressionen. Auf die Frage, warum das so ist, kommt immer wieder die Antwort, weil die Deutschen sich entschuldigt haben, aber die Ukrainer nicht.
Genau darum dreht sich das Buch. Der Pole Wojcicki erklärt den polnischen Lesern, warum die Ukrainer anders mit, in Anführungszeichen, ihren Verbrechen umgehen als die Deutschen. Und er legt dar, dass sie dazu auch ein Recht haben. Mit anderen Worten, der Autor liefert den höchst komplexen Kontext dafür, dass die Ukrainer nicht bereit sind, die UPA in Bausch und Bogen zu verdammen. Der Titel des Buches ist dabei außerordentlich irreführend. Wojcicki präsentiert keine kurze Geschichte der UPA für Polen. Der Titel lässt sich nur so erklären, dass die Herausgeber schlicht nicht wussten, wie sie das Kind nennen sollen. Denn das Buch meandert wie die polnisch-ukrainischen Beziehungen selbst. Es springt von der Beschreibung der historischen Ereignisse zur Debatte über dieselben bis zu den Ursachen für diese Debatte und wieder zurück. Zunächst aber zeigt es, wie das Gift der Propaganda im kommunistischen Polen bis heute nachwirkt.
Die Volksrepublik Polen war von Anfang an anti-ukrainisch und sollte es auch sein. Die kommunistischen Machthaber in Polen übernahmen voll und ganz die Sichtweise ihrer Gebieter in Moskau auf die Ukraine. Die Möglichkeit, dass eine unabhängige Ukraine entsteht, stellte immer eine wesentliche Bedrohung für die imperialen Ambitionen Russlands dar.
Aus dieser Zeit stammt das böswillige und falsche Gerücht, die deutschen Besatzer hätten 1944 im großen Stil ukrainische Nationalisten bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstands eingesetzt. Später stellt Wojcicki das Wolhynien-Massaker in seinen Kontext, vor allem in den Kontext des Zweiten Weltkriegs und der Besatzungszeit.
Den deutschen Besatzern war daran gelegen, polnisch-ukrainische Konflikte zu provozieren. Es gibt viele Anhaltspunkte dafür, dass die Ukrainer in Galizien gegenüber den Polen privilegiert behandelt wurden, während man in Wolhynien zu einem bestimmten Zeitpunkt die Polen bevorzugte, obwohl diese dort deutlich in der Minderheit waren.
Wojcicki weist zudem darauf hin, dass die Gesellschaft im besetzten Polen 1943 bereits stark unter der deutschen Besatzung gelitten hatte, dass sich viele Menschen schlicht an Gewalt gewöhnt hatten. Noch ausführlicher geht der Autor aber auf den weiteren Kontext ein, über den Polen nicht so gerne sprechen, das Zwischenkriegspolen und seine Innenpolitik. Diese räumte der großen ukrainischen Minderheit kaum Rechte ein und versuchte, sie zu polonisieren. Für die Ukrainer ein Rückschritt zur Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als Polen aufgeteilt war und viele von Ukrainern bewohnte Gebiete zu Österreich-Ungarn gehörten. Die Ukrainer führen gerne die restriktive Minderheitenpolitik bis 1939 an, wenn vom Wolhynien-Massaker die Rede ist. Polen wollen davon oft nichts hören. Kazimierz Wojcicki:
Es scheint, dass beide Seiten nicht fähig sind, jenen gemeinsamen Nenner zu finden, dass frühere Verletzungen zwar die Motive für die Verbrechen erklären, sie aber nicht rechtfertigen können.
Dieser gemeinsame Nenner wäre für Wojcicki der goldene Kompromiss, auf den sich beide einigen könnten. Doch letztendlich findet es Wojcicki verständlich, dass die Ukraine heute noch nicht bereit ist, sich für die damaligen Verbrechen zu entschuldigen. Ihnen fehle, so stellt es Wojcicki dar, auf der Seite der Polen einfach die Bereitschaft, die gemeinsame Geschichte auch einmal aus ukrainischem Blickwinkel zu betrachten. So ruft der Autor seine polnischen Landsleute zu mehr Verständnis auf.
Das Buch erscheint zufällig zu einem Zeitpunkt, wo es in der Ukraine mit Wolodymyr Zelensky einen noch relativ neuen Präsidenten gibt. Das ist eine Gelegenheit, den Dialog neu zu beginnen. Das ist meine Absicht, dass wir neue Formeln für die Versöhnung suchen.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat bei seinem ersten Besuch in Warschau im vergangenen August versucht, die Kontroversen der vergangenen Jahre hinter sich zu lassen, insbesondere den Streit um einen Beschluss des polnischen Parlaments von 2016. Es hatte das Massaker von Wolhynien als Völkermord bezeichnet. In der Ukraine wurde das als Affront wahrgenommen. Als ersten Schritt hat Zelensky polnischen Archäologen wieder erlaubt, polnische Gräber in der Ukraine zu untersuchen. Das Jahr 2020 biete eine Chance für beide Länder, sagt Wojcicki. Vor genau 100 Jahren kämpften Polen und Ukrainer im polnisch-sowjetischen Krieg gemeinsam gegen die Bolschewisten und siegten.
Dessen wird in Polen ganz sicher gedacht und das kann uns einen Schritt weiterbringen. Aber Symbole allein reichen nicht. Wir brauchen auch konkrete Begegnungen. Mehr Jugendaustausch zum Beispiel, der bisher noch in den Windeln steckt.
Das Buch von Wojcicki könnte in diesem Jahr einen guten Beitrag leisten für die Versöhnung beider Länder. Allerdings zeigen die ersten Rezensionen, dass es die Trennlinien kaum aufweicht, sondern eher verstärkt. Die Ukraine-kritischen Kreise in Polen jedenfalls nehmen Wojcicki zu Unrecht als Apologeten der ukrainischen Aufstandsarmee UPA wahr.
Meint Florian Kellermann über das Buch von Kazimierz Wojcicki. Krótka historia UPA dla Polaków, czy historycy nas pogodzą? Auf Deutsch übersetzt, eine kurze Geschichte der UPA für Polen. Werden die Historiker uns versöhnen? Das Buch ist bislang nur auf Polnisch erschienen, und zwar bei Pracownia Wydawnicza Andrzej Zabrowarny. 216 Seiten kosten umgerechnet etwa 6 Euro. Eine junge Frau wird nachts auf dem Gelände der Stanford-Universität vergewaltigt. Das war im Jahr 2015 und die junge Frau hieß Chanel Miller. Unter einem Pseudonym machte sie damals ihre Geschichte öffentlich und hatte damit zu kämpfen, dass die nicht mehr viel mit ihr selbst zu tun hatte. Nun hat die mittlerweile 27-Jährige unter ihrem eigenen Namen ein Buch über diese Zeit und den folgenden nervenzehrenden Prozess geschrieben und verteilt viel Kritik. Vor kurzem ist das Buch auf Deutsch erschienen. Ich habe einen Namen, heißt es, und Marie Koppel hat es gelesen.
Als 2016 die Opferstellungnahme von Chanel Miller, alias damals noch Emily Doe, online ging, bekam sie dafür immense Unterstützung. Es gab aber auch offene Feindseligkeit. Manche trauten dem anonymen Opfer nicht zu, derart nachdrücklich Kritik zu artikulieren und vermuteten einen Ghostwriter. Im Buch legt Chanel Miller den Finger in die Wunde.
Was sie eigentlich sagten war, Opfer können nicht schreiben. Opfer sind weder klug noch kompetent noch selbstständig. Sie sind zu emotional, um etwas Zusammenhängendes zu verfassen. Es kann nicht die gleiche betrunkene junge Frau sein, die bewusstlos aufgefunden wurde, die, von der die Medien sagten, sie habe während ihrer gesamten Aussage hemmungslos geschluchzt.
Was bedeutet Opfer sein? Eine Rolle, die mit unangenehmer Schwäche und Passivität verbunden wird. Wer zum Opfer wurde, gerät auch vor Gericht in die Objektposition. 3 Jahre und 8 Monate dauerte der Prozess zu Chanel Millers Vergewaltigungsfall. Dabei sah sie sich mit einem vorgefertigten Rollenbild für ein Vergewaltigungsopfer konfrontiert. Teil dessen war ihr Trinkverhalten nicht nur in der Tatnacht, das die Verteidigung immer wieder ins Zentrum holte.
Sie tranken die gesamte Menge in einem Zug, richtig? Sie stürzten den Wodka herunter. Und das war eine Entscheidung ihrerseits, richtig? Und Sie haben auf dem College viel gefeiert. Richtig?
Anders klang es, wenn es um den Pegel des Täters Brock Turner ging.
Dieser Fall kann, verglichen mit anderen Fällen ähnlicher Art, als weniger schwerwiegend betrachtet werden, wenn man den Alkoholisierungsgrad des Angeklagten in Betracht zieht.
Der Täter konnte erklären, dass er sich jetzt in einem Programm gegen die Trinkkultur auf dem Campus und die damit einhergehende sexuelle Freizügigkeit engagiere. Die aggressive männliche Sexualität, die sich durch das Trinken eben Bahn bricht. Man könnte meinen, dieses Bild wären wir los. Aber Millers Geschichte zeigt, vor Gericht bekommt das nach wie vor Raum. Vergewaltigung ist politisch. Vor Gericht wird sexualisierte Gewalt aber politisch entschärft und in vermeintlich rationale Kategorien gegeben. Es geht nicht darum, die Unschuldsvermutung abzuschaffen. Aber es geht um die Frage, wessen Rationalität ist das? Miller schreibt davon, wie Frauen in die Kategorie Opfer geraten. Und nicht nur ihr Fall zeigt, Grund dafür ist normalisierter Sexismus. Der gibt einem 19-jährigen College-Studenten die Selbstgerechtigkeit, mit der er Frauen unerlaubt begrapscht. Der Sexismus schützt ihn, wenn er mit einer bewusstlosen Frau Sex hat, denn er kann davon ausgehen, dass die Öffentlichkeit dem Opfer Fehlverhalten vorwirft. Millers Geschichte ist keinesfalls eine Ausnahme. Ein Bild aus dem Buch, das hängen bleibt, ist, wie Chanel Miller im Krankenhaus vor einem Regal voller Jogginghosen steht. Die sind für die Vergewaltigungsopfer, die noch kommen werden. Man sieht durch die Augen der Autorin ein System, das darauf eingestellt ist, dass täglich vergewaltigt wird.
Das war doch nicht normal. Es war eine Epidemie, eine Krise. Wir waren abgestumpft. Wir hatten uns an diese todernste Geschichte gewöhnt.
Manche nennen es Gewöhnung, andere Rape Culture. Das heißt eine strukturelle Kultur der Abwertung. Miller offenbart auch die Dimensionen des Alltagssexismus. Jeden Tag Belästigungen auf der Straße. Sie macht sich auf Vergewaltigungswitze gefasst, nimmt sich vor, darauf nicht zu heftig zu reagieren, um nicht als zart beseitet abgestempelt zu werden. Auch die Normalität von Vergewaltigungswitzen ist Rape Culture. Das prominenteste Beispiel ist der Präsident der USA.
Wir leben in einer Zeit, in der es schwierig geworden ist, zwischen den Worten des Präsidenten und denen eines 19-jährigen Sexualstraftäters zu unterscheiden. Ich küsse sie einfach, küssen, ich warte gar nicht erst ab. Ich habe ihre Brüste berührt, ich habe ihr das Kleid heruntergezogen. Einfach an der Pussy packen. Ich habe ihr die Unterwäsche ausgezogen und sie dann gefingert. Ich habe schon versucht, sie zu vögeln.
Demütigung dieser Art konnte Chanel Miller erst etwas entgegensetzen mit dem Wissen, nicht allein zu sein. Außerhalb des Gerichts erfuhr sie enorme Solidarität, Online-Kommentare und persönliche Briefe. Dadurch bestärkt, kritisierte sie öffentlich, wie vor Gericht mit ihr umgegangen wurde. Damit hat sie letztlich sogar Druck auf die Gesetzgebung ausgeübt. Im kalifornischen Sexualstrafrecht wurde die Definition von Vergewaltigung erweitert, das Mindeststrafmaß für Vergewaltigung einer bewusstlosen oder betrunkenen Person erhöht. Und durch eine Unterschriftenaktion wurde der Richter in ihrem Prozess am Ende abgesetzt. Einzelne Figuren auszuwechseln kann ein Weg sein, problematische Machtverhältnisse in einem Prozess zu ändern. Aber auch umfassende Alternativen zu dem geltenden Strafsystem sind denkbar. Rollenbilder und Institutionen können sich ändern. Das ruft dieses Buch in Erinnerung.
Marie Koppel las für uns das Buch von Chanel Miller. Ich habe einen Namen. Eine Geschichte über Macht, Sexualität und Selbstbestimmung. Es wurde unter anderem von Corinna Rodewald aus dem Englischen übersetzt und ist bei Ullstein verlegt. 480 Seiten kosten 20 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Schauen Sie doch mal auf unsere Seite deutschlandfunk.de oder in unsere kostenlose Audiothek-App. Da finden Sie außer unseren aktuellen Besprechungen auch viele andere Bücher, die das Lesen lohnen. Und natürlich auch die ganze Sendung zum Nachhören. Ich heiße Melanie Longerich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.